Naomi ist mein Thema für die nächsten Minuten. Naomi, das kleine Buch Ruth im Alten Testament, das wir in der Regel auch gut finden. Mose, Josua, Richter, Ruth, so geht's, glaube ich, los. Ich kam in eine große Gemeinde und Geschwister meinten mir nochmal sagen zu müssen, dass die jungen Leute heute sich in der Bibel nicht mehr auskennen und wir müssen was unternehmen. Ich hatte damals irgendeine Verantwortung und dies und das und die kennen sich ja nicht mal in der Bibel mehr aus. Und ich habe dann zu Beginn der Predigt einen Text ausgegeben und wollte mal schauen, wie sie reagieren, genau diese Kritiker. Ich habe gesagt, wir lesen heute einen Text aus Hiskia 12, Vers 7. Und sie haben gesucht. Hättet ihr nicht gemacht. Also Hiskia war ein guter König, aber hat kein Buch in der Bibel geschrieben. Aber bei den kleinen Propheten, vielleicht gibt es den ja doch. Also Ruth Kapitel 1, Vers 1 bis 2. Ich komme endlich zum Punkt. Altes Testament, ich habe die Luther-Übersetzung, Ruth, erstes Kapitel, die ersten Sätze, dort steht: Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem und Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und auch den beiden Söhnen. Der Mann hieß Elimelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie in das Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort eine Zeit. Soweit zu Beginn. Etwa 3000 Jahre her, eine Zeit in Trübsal und Not, wirtschaftlicher Niedergang. Es war alles irgendwie nur noch zum Weglaufen im wahrsten Sinn des Wortes. Menschen lebten damals ohne Frage in einer völlig anderen Kultur. Die Lebenswelt und die äußeren Bedingungen mit unseren sicherlich überhaupt nicht vergleichbar. Und doch, Naomi, dein Lebensthema ist uns so vertraut. Hungersnot kam übers Land, offenbar durch anhaltende Dürre. Elimelech und Naomi fanden keine andere Lösung, als Bethlehem zu verlassen. Wir ziehen möglicherweise nur vorübergehend, wir ziehen ins Land der Moabiter. In Bethlehem herrschte Hungersnot. Wie erging es der Familie im Moabiterland? Der Text sagt nichts. Mich beschäftigen diese vier kurzen Kapitel des Buches Ruth besonders eben auf der Ebene, wie es den Menschen letztlich gegangen ist, auch in ihrem Glauben, in ihrem inneren Empfinden. Glaube irgendwo hin und her gerissen zwischen Zuversicht und Verzweiflung. Wie erging es ihnen? Sie hatten wohl zu essen, waren als Zuwanderer aber wohl mehr geduldet als gemocht. Aber das Notwendige war geregelt. Da steht im Vers 3 recht nüchtern und sachlich: Da starb Elimelech, der Mann Naomis. Ein harter Schlag für Naomi und die beiden Jungen. Sie begraben nicht nur ihren Vater oder ihren Mann, sondern eben auch noch fern der Heimat, in einem heidnischen, fremden Land das tun zu müssen, ist mit Sicherheit noch mal ein zusätzliches Thema, das sie zu bewältigen hatten. Für uns vermutlich überhaupt nicht vorstellbar. Nicht mit Friedensau auch nicht. Es ist ja vielleicht nicht wirklich die Heimat aller Adventisten. Wir haben vermutlich kein Empfinden dafür, was das bedeutet hat. Im Text wird schnell übergangen, was das für Naomi und die beiden Söhne bedeutet hat. Ob Naomi sich ermutigt hat und hat sich irgendwie versucht, stark zu reden. Ich habe ja noch zwei Söhne, zum Glück habe ich Söhne. Töchter sind es nicht, das wäre noch schwerer, aber ich habe Söhne. Was ging in dir vor, Naomi? Hast du dich versucht, zusammenzureißen, um der Kinder willen? Und hast dir gesagt, ich bin ja nicht allein. Da waren schöne Mädchen im Moabiterland. Die Söhne freundeten sich an, verliebten sich und heirateten schließlich Orpa und Ruth. Auch das wird vom Schreiber dieses Textes nicht wirklich in irgendeiner Form kommentiert oder beschrieben. Die Eheschließung mit den Moabiterinnen wird nicht als Unrecht vermerkt. Das ist schon bewegend, bedenkenswert. Fünftes Buch Mose, Kapitel 7 oder 23, mehr Texte, die ihr auch kennt, wo das ganz klar formuliert wird, das ist verboten. Heiratet nicht Frauen aus fremden Ländern, und die Moabiter werden sogar noch aufgeführt extra. Vielleicht war durch manche Begegnungen und Gespräche mit der Naomi und mit den beiden Söhnen bei diesen fremden moabitischen Mädchen erkennbar, dass sie vielleicht eben doch an Gott glauben, an den Gott Israels. Sie werden die Söhne nicht zu fremden Götzen verführen. Das spätere Bekenntnis der Ruth, dein Gott ist mein Gott. Dass sie das sagt schließlich, da muss es ja einen Vorlauf gegeben haben, irgendetwas, das sie zu dieser Überzeugung gebracht hat. Alles das schreibt der Text uns nicht auf. Naomi, wie ging es dir nach den Hochzeiten deiner beiden Söhne? Hochzeit der Kinder nicht mehr am Leben, den Ehemann allein als Witwe. Hast du neuen Mut gefasst? Hast du dich an dem Glück einfach erfreut und gesagt, jetzt wird der Herr mein Schicksal wenden? Etwa 10 Jahre später, es geht ganz gut, die Zeit grassiert eine Seuche durchs Land, eine heimtückische Krankheit, der Text beschreibt es nicht näher, und die beiden Söhne sterben, Mahlon und Kilion, sterben und sind weg. Was für ein Schicksalsschlag. Eine Familie für damalige Verhältnisse zerstört, für die Gegenwart und die Zukunft ein für alle Mal keine Perspektive mehr. Was für eine Selbsthilfegruppe. 3 Witwen. Naomi, hast du einen Schock erlitten? Notfallseelsorge muss kommen. Katastrophal, was unter diesem Titel alles geschieht. Bonhoeffer betet, Herr, großes Elend ist über mich gekommen. Meine Sorgen wollen mich erdrücken. Ich weiß nicht ein noch aus. Gott sei gnädig und hilf. Gib Kraft zu tragen, was du schickst. Und vielleicht würde Naomi, wenn sie diesen Satz gekannt hätte, noch ergänzen, beziehungsweise was du noch schicken wirst. Was kommt denn noch? Ist es jetzt nicht wirklich das Maß übervoll? Irgendwann, Naomi, ging in dir eine Veränderung vor. Irgendwann begann die Verzweiflung sich zu wandeln. Und das ist möglicherweise ein spannendes Moment in dieser Geschichte, eben auch für uns. Die Sehnsucht, vielleicht hat sie Sehnsucht gehabt und Hoffnung. Und vielleicht hat sie doch in mancherlei Gedanken sich aufgerafft und angefangen zu kämpfen gegen dieses Lähmende, dieses Schlimme, was ihr widerfahren ist. Naomi, woran hast du gemerkt, dass die innere Lähmung abnimmt? Das wäre für uns so wichtig und interessant zu erfahren. Das wäre hilfreich für uns, wenn wir in lähmenden, schlimmen Situationen sind. Im Krankenzimmer einer jungen, schwerkranken Frau. Ich frage sie vorsichtig nach guten Erinnerungen und nach Momenten in ihrem Leben, an die sie gerne denkt. Und nach anfänglichem Zögern beginnt sie zu erzählen. Und da ist so viel, was sie erzählen kann. Vielleicht hast du dich erinnert, Naomi. Vielleicht hast du an frühere Zeiten gedacht. Im Traum bist du möglicherweise zurückgegangen, einer hellen Zukunft entgegen, und hast die Vergangenheit wieder vor Augen gehabt. Die Spielplätze der bethlehemitischen Heimat, dort da, wo das Leben glücklich war. Ich möchte auf der neuen Erde gerne Naomi kennenlernen und sie fragen, ob sie mir erzählt von ihren Gedanken und von ihren Träumen, die sie hier gehabt hat. Sicherlich hast du geträumt, Naomi, von einem Ort, wo du hingehörst, von einem Leben, das zu dir passt, wo du sagen kannst, ja, es ist nicht vollkommen, aber es ist gut, wie es ist. Die Kraft der Erinnerung, ihr Lieben, die Kraft der Erinnerung. Psalm 42, daran will ich denken und mein Herz ausschütten bei mir selbst, wie ich einherzog mit der Schar der Gläubigen zum Hause Gottes. Mendelssohn hat das in einer einzigartigen Weise, diese Sehnsucht und diese Hoffnung vertont, dieses Zurückdenken eines, der seine Gegenwart nicht mehr versteht. Oder 5. Buch Mose, Kapitel 8, Gott sagt, gedenke des ganzen Weges, der ganze Weg, auch eben das Gute, was du erlebt hast. Und irgendwann, Naomi, stand dein Entschluss wohl fest, ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Durch irgendeine Zeitung war bekannt geworden, dass in Bethlehem wieder zu essen da war. Zurück in die Heimat, es gab wieder Brot. Zurück in ein hoffentlich glücklicheres Leben. Kapitel 1, Vers 6, da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabit, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Noch einmal ganz von vorn anfangen. Noch einmal ganz von vorn beginnen. Ein neues Leben aufbauen. Damals war das ungleich schwerer als heute. Naomi, wir müssen dich bewundern. Nicht mehr jung, wie alle Frauen damals, ohnehin stark benachteiligt. Nicht aufgeben. Irgendwie hat sie diesen inneren Antrieb gespürt. Das schwere Schicksal als einen Katalysator betrachten, der nach vorn treibt. Nicht lamentieren und jammern und andere zum Mitleid zwingen. Ja, diese Menschen gab es immer und gibt es auch heute. Naomi sagt, den Weg will ich gehen und ich gehe ihn auch alleine. Es berührt mich sehr, Naomi sagen zu hören an der Grenze. Nun seid ihr mit mir bis an die Grenze gegangen, nun geht zurück nach Hause, in eure Heimat. Sich vorzustellen, wer das hier in welcher Situation sagt, zu den im Grunde eigenen Töchtern, die es geworden sind, die tief in ihrem Herzen sind, zu sagen, geht zurück in eure Heimat nach Hause. Dort findet ihr eine Zukunft, lasst mich jetzt allein weitergehen. Welch ein Ton, Vers 12, Bruns hat es so übersetzt, kehrt doch heim, meine lieben Töchter. Diese Worte stehen direkt nebeneinander, kehrt doch heim, meine lieben Töchter. Welch ein Schmerz. Sie sagt ihnen, ich kann keine Söhne mehr empfangen und gebären, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich. Denn des Herrn Hand ist gegen mich. Es scheint erlaubt zu sein, im Glauben so zu reden. Wir kennen ja den Ausgang der ganzen Begebenheit. Orpa geht zurück. In Klammern möchte ich das doch anmerken, es steht manchen ganz schlauen Auslegern nicht zu und uns und mir auch nicht, das irgendwie zu bewerten, dass doch vielleicht die Ruth, das ist die Ruth, aber die Orpa, naja, die ist auch gegangen. Es steht uns nicht zu, den Stab über sie zu brechen, es steht uns nicht zu. Orpa verabschiedet sich, Ruth rührt sich nicht von der Stelle. Und legt ein bewegendes Bekenntnis ab. Wir lesen das im ersten Kapitel. Ihr merkt, es geht wirklich um Stunden. Ich bin immer noch im Kapitel 1 und wir machen das bis zu Ende heute. Da steht im Vers 16, Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich von dir scheiden. Was für ein Bekenntnis. Viele Brautpaare, die ich trauen durfte, haben sich diesen Text gewünscht für die Hochzeit, für die Trauung. Es ist mir nicht immer gelungen, ihnen das auszureden und habe gesagt, da sind doch so ein paar heiße Texte im Hohen Lied, nehmt doch da was davon. Vielleicht ist es die Sehnsucht in solcher quasi unsterblicher Liebe, bis zum Begrabenwerden zueinander zu gehören und gleichzeitig zu spüren, wie zerbrechlich das ist. So sind Naomi und Ruth auf dem Weg nach Bethlehem. Naomi, ich wäre gerne mit dir gegangen, mit euch, wie es euch ergangen ist und über was habt ihr erzählt, diese Stunden und Tage dieses mühseligen Weges zurück. Kamen Bedenken, ob die Entscheidung zurückzugehen eine gute Idee war. Schließlich war man in Moabit irgendwie auch jetzt drin und es wäre okay gewesen. Sorgtet ihr euch, ob Ruth die Moabiterin jetzt nun in das für sie als Ausland zu sehende Bethlehem in große Not kommt, in Ablehnung? Über was habt ihr gesprochen? Ich hätte so gerne zugehört oder habt ihr einfach nur geschwiegen und seid nebeneinander gewandert und habt die müden Füße gespürt, die schmerzenden Schultern, an denen vielleicht die ganzen Habseligkeit hingen, die ihr hattet. Ankunft in Bethlehem, Vers 19, dort steht, so gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie und die Frauen sprachen, ist das nicht Naomi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres getan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi? Da doch der Herr gegen mich gesprochen und mich betrübt hat. Ich stehe still und halte fast den Atem an, wie Naomi diese Sätze spricht, wie sie ihren Glauben beschreibt. Die bethlehemitischen Frauen haben Naomi kaum wiedererkannt. Ist sie das oder ist sie es nicht? Das ist kein Wunder, Naomi kannte sich wohl selbst nicht mehr wirklich. Was war denn das für ein Unterschied von dem Moment, wo sie als junge Familie mit kleinen Kindern losgezogen sind und jetzt, wo sie zurückkommt und drei Menschen ihres Herzens begraben hat? Was ist denn das für ein Unterschied? Kein Wunder, Naomi kannte sich doch selbst nicht mehr. Kann man das alles irgendwie verarbeiten? In der Steppe? Die da zurückkehrte, war nicht mehr die, die einmal wegzog. Naomi, das heißt ja so sinngemäß übersetzt, so die Holde, die Anmutige, das war sie nicht mehr. Nennt mich Mara, das ist die Unglückliche, die Bittere, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres getan. Sie ist zutiefst erschüttert und enttäuscht. Von Naomi lernen heißt, zuerst ehrlich zu sein zu sich selbst und dann auch zu Gott. Wie ehrlich sind wir zu Gott mit unseren Zweifeln und unseren Klagen und unserem Hadern auch im Glauben. Der ja eh weiß, was in unserem Herzen ist. Die 150 Psalmen sind im Grunde nichts anderes, als sich bei Gott beklagen, dass es den Betrügern und schlechten Menschen gut geht und mir geht schlecht. Es hatte schon eine Bewandtnis, dass Bonhoeffer dieses Buch zu seinem Lieblingsbuch erklärt hat. Die Willkür derer, die die Macht haben, das war ein markanter Satz von Bonhoeffer, das hat ihn am allermeisten umgetrieben, nicht die äußeren Umstände im Gefängnis und dies und das. Die Willkür derer, die die Macht haben. Die Willkür, mit der scheinbar Gott mein Leben laufen lässt. Gott hat mich hart geschlagen. Naomi spricht es aus, was wir uns vielleicht nur ganz leise zu denken wagen, wenn wir mit Dingen schwer zu tun haben. Von Naomi lernen heißt, ehrlich zu sein zu sich selbst und dann auch zu Gott. Klare Sätze der Klage formulieren und dann auch aussprechen. Und wenn es mit dem Sprechen schwierig ist, weil man irgendwie Not hat, seiner eigenen Stimme zuzuhören, das soll es ja geben, dann kann man es aufschreiben. Lieber Gott, das ist das Thema, ganz konkret, nicht drumherum, nicht mit den vielen schönen Sätzen, die wir Sabbat für Sabbat hier lernen, sondern so, wie es in unserem Herzen ist. Das verzweifelte eigene Empfinden, Gott ganz verständlich und ohne Umschweife auf den Tisch legen. Psalm 139, Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. So klagt Naomi, der Herr hat gegen mich gesprochen und hat mich betrübt. So klagt Hiob, so wahr Gott lebt, der mit mir mein Recht verweigert, der Allmächtige, der meine Seele betrübt. So klagt Asaf, für manche der Lieblingspsalm, aber erst ein Stück weiter hinten, aber da vorne steht auch noch was. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt, meine Hände in Unschuld wasche? Ich habe nachgedacht, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, lieber Gott. Habakuk, das ist ja wohl der Allerdreisteste. Hier stehe ich auf meiner Warte und werde sehen, was er spricht von Gott in der dritten Person. Ja, wie bist du denn drauf, Habakuk? Was er mir antworten wird auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Und wir könnten die Liste vermutlich fortsetzen. Naomi klagt bitter über Gott. Aber irgendwie muss ich daraus entnehmen, dass sie sich über Gott beklagt, dass sie sich nicht von ihm verabschiedet hat. Sie kehrt Gott nicht den Rücken zu. So kann sie, als Ruth ihr erzählt, auf wessen Acker sie gearbeitet und zu essen gefunden haben, schließlich auch sagen, Kapitel 2, Vers 20, also wir kommen voran. Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und den Toten. Eigentlich der einzige halbwegs positive Satz Naomis über Gott. Aber immerhin, den sagt sie aus voller Überzeugung. Gesegnet sei er, gemeint ist dieser Boas, vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat. Naomi und Ruth haben hingeschaut, sind nicht nach innen in das Mitleid eingekehrt, sondern sie haben hingeschaut. Es ist Erntezeit, es gibt genug Brot, keine Scheu vor anstrengender Arbeit. Aber es geschieht kein Wunder. Keiner nimmt ihnen das mühselige Tun ab. Wenn wir da Regie gehabt hätten, hätten wir doch irgendwie, jetzt geht's aufwärts, so viel durchlebt und durchlitten und erlitten. Und jetzt kommen da die Leute und sagen, hier, guck da und hier ist eure Wohnung und da steht zu essen auf dem Tisch. Nein, keiner nimmt ihn das mühselige auf allen Vieren, auf dem Acker hinterherkriechen ab, um die liegen gebliebenen Ehren aufzusammeln. Darum geht es wohl, nicht abwarten, sondern sich rühren, aktiv werden, hinschauen und das Nächstliegende tun. Nicht, dass das dahinter noch wäre, das Übernächstliegende, das ist so immer so das Denken, sondern das Nächste, heute, jetzt, was kann ich jetzt tun, das ist das Wesentliche. Tucholsky, die wichtigste Zeit unseres Lebens ist die Gegenwart. Die Vergangenheit ist gelaufen. Die Zukunft werden wir durch unser Grübeln und Sorgen nicht verändern. Jetzt ist die wichtigste Zeit unseres Lebens. Nicht abwarten, nur der nächste Schritt. nur der nächste Schritt. Das könnte eine Entlastung sein in den sorgenbeladenen Kopf, den wir manchmal herumtragen. Kann man sich vorstellen, wie interessant es Naomi findet, als sie erfährt, dass die Felder, wo sie dort sammeln, dem Boas gehören, Kapitel 2, Vers 19, ihr müsst einfach nachprüfen, ob ich was Falsches sage, dass sie merkt, Boas, ja doch, da war doch was. Hat Naomi jetzt irgendwelche Gedanken, die Levirats-Ehe, ja, möglicherweise geht da was. Naomi, hast du zum Himmel geschaut und gedacht, der Herr hat uns doch nicht im Stich gelassen. Naomi, was ist in dir vorgegangen? Du nimmst diese Krise, die sie so mit dem Wort fast nicht mehr zu umschließen ist, diese Situation deines Lebens als Herausforderung und gehst den nächsten Schritt. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Dieser erste nächste Schritt ist wohl immer schwer. Aber sie geht ihn. Wenn eine Krankheit in unser Leben bricht, wenn ein Verlust uns widerfährt, das ist nicht leicht. Unsere Welt ist so sehr anders heute als damals die Welt der Naomi, aber die elementaren Lebensfragen sind im Grunde die gleichen, damals wie heute. Wie geht's weiter? Im weiteren Verlauf stehen Ruth und Boas im Mittelpunkt. Naomi steht im Hintergrund und ist doch die, die handelt, die Fäden zieht. Es ist ja schon irre, was hier im Kapitel 3 steht. Ich lese das mal, Kapitel 3, Vers 2 und nachfolgende. Siehe, also Naomi spricht hier zu ihrer Schwiegertochter Ruth, siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, wurfelt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne. Also der drischt Korn in der Scheune, so ungefähr ist das zu verstehen. Er hat also dort zu arbeiten und dann Vers 3 kommt's. Ruth, bade dich und salbe dich, lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne, also in die Scheune. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Und wenn er sich dann schlafen legt, so merk dir die Stelle, wo er sich hinlegt. Geh hin, decke zu seinen Füßen auf und lege dich hin zu ihm, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Also bis jetzt bin ich sehr betroffen mitgekommen, aber Naomi, was ist das denn? Geht's noch? Wird die hochgeschätzte Mutter zur Kupplerin? Ein tatsächlich doch riskantes Spiel. Bade dich, salbe dich, leg dich, wenn es dann dunkel ist, geh zu seiner Liegestatt, zu seinem Bett und leg dich zu ihm. Ich komme nicht ganz klar. Ich hatte schon beim Anblick eines Freundes, zum Glück vorübergehend einer meiner Töchter, bei Tageslicht Probleme und alles in mir rief, nein, 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 nicht, ist nicht gut. Aber was macht man? Man erlebt die Dinge, wie sie sind. Ruth soll sich diesem Mann zu diesem Mann legen. Naomi voller Tatendrang und Aktionen, so eine völlig andere Atmosphäre, die plötzlich dieser Text beschreibt. Sie klärt nicht nur Naheliegendes, sondern sie hat scheinbar irgendeine Perspektive im Kopf. Sie traut sich mit ganzem Risiko. Naomi, hast du in dieser Nacht, als du Ruth zu Boas geschickt hast, überhaupt schlafen können? Hast du tatsächlich auch nur eine Minute ein Auge zutun können? Was hast du diese Nacht gemacht, als du deine Schwiegertochter zu einem ihr völlig fremden Mann in sein Bett schickst? Hast du Angst um sie gehabt, doch wenigstens? Hast du Gott vertraut? Hast du Gott vertraut? Vielleicht würde sie nicken. Vielleicht würde sie nicken, wenn wir sie fragen könnten. Sicherlich würde sie nicken und sagen, ja, ich habe die ganze Nacht auf den Knien gelegen und habe ohne Unterbrechung zu Gott gebetet, dass er es gut macht, dass er Ruth bewahrt, dass er sich wieder zu mir kehrt und uns wohltut. Vielleicht hat sie die ganze Nacht gebetet. Boas hat Ruth geheiratet, es wird ein Kind geboren. Ich komme aus dem Zimmer dieser jungen, dem Tod geweihten Patientin. Ich ringe mit Gott. Ich hadere mit Gott und will es nicht einsortieren in die vielen Dinge dieses Lebens und eben auch die schlimmen Fragen und Trauer. Und auch ein Teil Zorn und Enttäuschung. Ich gehe den Gang ein paar Schritte entlang. Im vorderen Bereich dieser Station in Waldfriede ist die Entbindungsstation. Da geht neben mir die Türe auf eines anderen Zimmers. Ein Vater tritt aus dem Zimmer und hält sein ganz neugeborenes Kind auf dem Arm. Er stellt sich zu mir voller Glückseligkeit und Tränen, schaut mich an und zeigt mir diesen kleinen neuen Menschen. Ich stehe wie angewurzelt, eben gerade noch die Todgeweihte und jetzt ein ganz neuer Mensch, von Gott geschaffen. So glaube ich es nach wie vor. Ich stehe und spüre, wie mich dieses herrliche Glücksgefühl tief im Herzen berührt und auch tröstet. Und weine ein bisschen mit diesem Vater, der sein Glück nicht fassen kann. Im Kapitel 4, ich komme zum Hauptteil der Predigt, nein, es ist schon der Schlussteil, sehe ich gerade. Im Kapitel 4, Vers 14 lesen wir Folgendes. Da sprachen die Frauen zu Naomi: Gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat, dessen Name werde gerühmt, Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Und jetzt kommt ein bemerkenswerter, nicht dick genug zu unterstreichender Satz. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Die Schwiegertochter mehr wert als 7 Söhne. Das wäre ein eigenes Predigtthema. Und Naomi nahm das Kind, also das Kind von Ruth und Boas, ich habe diese Passage ausgelassen, Sexualität war ja schon in der Bibelbetrachtung als Thema dran. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Ich versuche, diese Szene, diese Situation zu sehen. Glücklich mit leuchtenden Augen präsentiert Naomi den bethlehemitischen Frauen. Sie sitzt vor der Hütte, wo sie wohnen, präsentiert den bethlehemitischen Frauen den Enkelsohn, dessen Großmutter sie eigentlich gar nicht ist. Aber gab es eine bessere Schwiegertochter? Deine Schwiegertochter, die mehr wert ist als 7 Söhne. Die Tochter war grundsätzlich mal schon weniger wert als der Sohn, selbst in derselben Familie. Und 7 ist ja dann doch, haben wir ja als Adventisten schon in unseren Kirchennamen verankert, die Vollzahl. Und selbst die absolute Fülle ist nicht so viel wert wie diese Tochter. Ein glückliches Ende? Happy End? Die biblischen Texte zeichnen kein Happy End. im Sinne von, es kommt noch ein Lobgesang der Naomi, wie ein Lobgesang der Elisabeth oder anderen, die wir kennen. Vielleicht ist es viel mehr als das. Diese Begebenheit kann vielleicht helfen zu sehen, wie ein Leben nach einer ganz schweren und tiefen, belastenden Zeit wieder zu heilen beginnen kann. Ich würde gerne sagen, zu heilen beginnt. Und weiß wohl, dass manches Schwere auch zu Lebzeiten nicht aufgelöst wird. Aber es ist eine Möglichkeit, wie ein Leben wieder zu heilen beginnen kann. Naomi hat nicht aufgegeben. Sie hat gehofft und vertraut durch dieses dunkle Tal hindurch. Und führst du uns auch durch das dunkle Tal, Psalm 23, dieser schöne Psalm hat diese Stelle auch mittendrin, fast zentral. Wir setzen meistens Klammern drum, wenn wir es vorlesen. In der Mitte des Unglücks kann man nicht sehen, wie es weitergeht. Nur im Rückblick erkennt man, Gott meinte es gut mit mir, damals und heute auch noch. Ich möchte abschließen mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer. Es stammt aus der Zeit der illegalen Theologenausbildung in Finkenwalde, Ende der 30er Jahre. Gottes Wege sind Wege, die er selbst gegangen ist und die wir nun mit ihm gehen sollen. Keinen Weg lässt uns Gott gehen, den er nicht selbst gegangen wäre und auf dem er uns nicht voranginge. Es ist der von Gott gebahnte und von Gott geschützte Weg, auf den er uns ruft. So ist es wirklich sein Weg. Man tritt nicht auf der Stelle mit Gott, sondern man beschreitet einen Weg. Es geht voran oder man ist nicht mit Gott. Gott kennt unseren ganzen Weg. Wir wissen nur den nächsten Schritt und das letzte Ziel. Es gibt kein Stehenbleiben. Jeden Tag, jede Stunde geht es weiter. Gottes Kinder stehen nicht unter einem Sonderrecht, außer diesem einen, von Gottes Gnade und Gottes Weg zu wissen. Amen.